MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Also interessanterweise gibt es ja hier auch in Berlin und in Deutschland die Gruppe der Ahmadiyya. Ja. Und ich habe mal einen Text von dem Hübsch gelesen. Das ist ja der Konvertit und auch Anführer der Richtung in Deutschland gewesen. Er lebt nicht mehr. Seine Tochter ist jetzt auch in Amt und Würden. In diesen Texten, also ich habe den Ursprungstext gesehen von dem Herrn Ahmad, der das mal gegründet hat in Indien.
Ahmad Ghulam, glaube ich.
Also auf jeden Fall 1800 irgendwas, 30er Jahre. Herr Hübsch in seinem Text behauptet, dass es nirgends und niemals eine Gewalt gab in der Verkündung des Islam. Und da würde ich mal sagen, das widerspricht schon dem, was in Ursprungstexten, auch wie Sie das vorhin gesagt haben, mit Gewalt, dass das mit dem Schwert die Religion auch verteidigt werden soll, das widerspricht sich. Also da weiß ich jetzt nicht, handelt es sich da um Takia oder handelt es sich da darum, in Deutschland eine Richtung zu vertreten, die tatsächlich von vielen Menschen als die liberale Strömung gesehen wird, was ich aber wirklich bezweifle, wenn ich seine Texte lese.
Also ich würde ihn ganz aus der Diskussion rauslassen, aus einem einfachen Grund.
Ja.
Die Ahmadiyya werden von meisten Muslimen nicht als Muslime gesehen.
Mhm.
Also das ist ein Knackpunkt. Also die werden in Pakistan werden die verfolgt, soweit ich weiß, verfolgt. Die haben, und zwar einer der Gründe ist, dass sie Mohammed nicht als Siegel des Propheten sehen. Also nicht als letzten Propheten, sondern da kommt noch was. Das ist eine Sache, das zweite ist, ich glaube, es wird... im nächsten Band gehe ich da ein bisschen drauf ein, auf den, es gibt ein angebliches Grab Jesu in Kaschmir.
Das, genau.
Ja, das haben vielleicht auch
gehört. Gelesen,
das ist so eine Sache, das ist eine ewig lange Geschichte, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Also sie werden nicht von den meisten anderen Muslimen nicht als Muslime gesehen. Und sie haben auch wirklich ein paar Bestimmungen, die anders sind. Also zum Beispiel, der Knackpunkt war ja bei den Muslimen, die wollten ja immer als, Körperschaft öffentlichen Rechts, anerkannt werden wie die Kirchen. Und da gibt es natürlich einige Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und eine ist die kritische Selbstreflexion. So, und da muss ich zum Beispiel mal fragen, ja, was sind das überhaupt für Texte, und die ich da habe, und wo kommen die her, und kann es denn sein, dass das auch ganz anders war, und dass ich mal so unangenehme Fragen mal stellen muss. Eine andere Sache ist, dass ich auch austreten können muss. Und das ist gerade das Problem, dass wenn man austritt aus dem Islam, der Abfall vom Glauben, also ich meine Murtad, es gibt zwei Wörter, Ridda und Irtidad, für Abfall vom Glauben, das ist erstmal des Todes. Da ist also, man konnte das in der Diskussion oft sehen, also die Islamkonferenz hat ja als ein Ziel ursprünglich gehabt, dass man die quasi gleichberechtigt danach als eine Religionsgemeinschaft, wie ja auch die Zeugen Jehovas, die jüdischen Gemeinden und auch die Ahmadiyya, da kommen wir gleich drauf, dass die genauso anerkannt werden. Dafür war aber ein Knackpunkt der Austritt. Wenn sie jetzt sagen, okay, man darf austreten, dann sind sie plötzlich gegen Koran und Sunna, das geht nicht.
Aber das sagen sie.
Ja, tatsächlich. Aber das können sie, da könnten sie die Takia nicht so weit treiben, weil wenn das morgen in die Presse kommt, und das merken die Leute in der Al-Azhar-Universität oder sonst wo, dann kommt irgendwo sofort ein Gutachten, dass da ist nicht islamisch, das dürft ihr gar nicht. Und deshalb haben die dann konnte man sehen, so in der man musste auch unterhalb der Körperschaft noch andere Möglichkeiten haben. Und ich betrachte das immer so man muss oft sehen, das ist nicht immer Takia, aber es ist sehr oft so, man muss zwischen den Zeilen lesen. Was ist gemeint? Also zum Beispiel jetzt der Moscheebau in Köln, unser Riesenmoschee, da haben ja einige Bürgermeister gemeint, sie könnten das nachher einweihen als Ungläubige. Und da waren alle völlig überrascht, dass dann Erdogan das gemacht hat. Das ist natürlich völlig klar, warum der das gemacht hat. Es gibt in vielen Städten, gibt es ja diese sehr, sehr viele Gebetsorte, Moscheen, also Wort Moschee kommt von Masjid, Sajjada ist sich niederknien und beten. Eine Moschee, die könnte man theoretisch mit zwei Backsteinen machen. Also die müssen die Richtung auf Mekka zeigen, die man so hinlegt auf den Boden und von dran vielleicht einen Teppich dann hinlegen und dann kann man beten. Dann wäre das schon die primitivste Möglichkeit, eine Moschee zu machen. Aber es gibt eine Moschee in den großen Städten, wo der Machthaber das Gebet leitet oder jemand einsetzt. Und das ist die Jamia. er zeigt damit an, dass er der Machthaber ist. Also wenn jemand Macht in einer großen Stadt bekommen hat oder ein neuer Machthaber, hat er das Gebet geleitet oder hat jemand dann eingesetzt. Und ist klar, in dem Moment, wo Erdogan da auftaucht und leitet das Gebet, sind die Muslime in Deutschland, er ist Schutzmacht. Das sind Symbolik, die nicht so richtig verstanden wurde in Deutschland. Und das ist auch ein besonderer Fall von Tahrir. Man zeigt nicht das Wahre, was man eigentlich so, was eigentlich der Hintergrund ist. Ja, man muss ja nicht unbedingt da, man kann es ja auf einem niedrigeren Niveau, dann kommt ihr an einem Knackpunkt vorbei. Ihr wollt die Vorteile und nicht die Nachteile.
Ja, wir kommen jetzt nämlich langsam in den politischen Bereich.
Ja, und so, die Ahmadiens, die dürfen austreten. Deshalb kann es sein, dass bei ihrer Interpretation, ich will denen kein Unrecht tun, dass sie bei ihrer Interpretation wirklich anders sind.
Genau, also es gab noch ein paar andere Sachen, die abweichen, aber die Frage ist natürlich, wie schlau ist es überhaupt als, sagen wir mal, Regierung, die jetzt so solche Organisationen versucht zu machen, wie den runden Tisch der Muslime, ohne Kenntnis, ohne Experten zu entscheiden, das ist eine Religion im Sinne einer Staatsreligion. Also ich weiß nicht, sind Sie mal gefragt worden als Experte, wie Sie die einzelnen Gruppen, da sind ja noch die Zentralrat der Muslime und das ist DITIB und da sind die verschiedenen Gruppen, die alle versuchen, Staatsverträge zu bekommen. Jetzt in Hamburg gab es das gerade, das ist auch sehr kritisiert worden. Aber ist das sinnvoll? Macht das Sinn?
Ja, also das Problem, man hat ja in der Islamkonferenz zum Teil auch kritische Islamwissenschaftler berufen. Das war Tilman Nagel zum Beispiel, nicht sehr lange. Und es ist halt leider so, viele Islamwissenschaftler, das ist ja so, wenn ich Sinologie studiere, habe ich eine gewisse Affinität zu China. Ich habe ein bisschen Faszination für das Land. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt Islamkunde studiere, habe ich mit dem Kulturkreis eine gewisse Affinität. Hab dann Freundschaften geschlossen und so weiter. Ist bei mir übrigens auch der Fall. So, also es ist nicht so, dass man gegen die Menschen ist, sondern vielleicht gegen die Ideologie, aber die dahinter steckt. Und auch nicht unbedingt, also wenn man den Islam nimmt, das ist ja nicht alles Ideologie, da ist ja ein Teil auch echte Religion. Also Dialog mit Gott würde ich gar nicht in Abrede stellen, dass das auch passiert während dem Gebet. Die Frage ist natürlich, also ich habe auch Respekt, wenn jemand den Dialog mit Gott sucht, aber es ist was anderes, wenn jemand Gesetze in Deutschland einführen will, die Errungenschaften, für die wir hunderte von Jahren gebraucht haben, wenn die plötzlich dann abgeschafft werden. Also da hört es dann irgendwo auf. Und da muss man natürlich, ich habe immer so einen Eindruck, dann werden oft Politiker, die stellen eine Frage und dann kriegen sie so eine Takia-Ausweichantwort. Das ist alles, was ich hören wollte. Mehr will ich gar nicht wissen. So, und dann, ja, Jihad heißt ja gar nicht Krieg, das heißt ja große Anstrengung. Ja, also Ijtihad, natürlich die Wurzel, das heißt dann, kann man im Wörterbuch nachgucken, aber ja, Mujahid, zeig mal bitte mal, und tötet die Ungläubigen, das steht ja auch irgendwo im Koran. Also da müsste da vielleicht ein anderer dabei sein und sagen, also, Moment mal, das habt ihr doch da auch. Und wie ist denn da die Interpretation der Azhar-Universität? Und ich sage mal so ein Beispiel, ohne jetzt zu sehr politisch werden zu müssen, also der vorherige Papst hat ja ein Abkommen unterschrieben mit einem Professor der Azhar-Universität, der übrigens hier auch auf den Kirchentagen zugange war. Und von dem gibt es ein Video, wo er sich quasi für die Hinrichtung von Apostaten, also von Leuten, die vom Glauben abgefallen sind, sich dafür ausspricht. Und das Einzige, was ihn etwas moderner macht, er begründet es nicht religiös, sondern weil das Verrat am islamischen Staat ist. Ja, also ich, aus welchen Gründen sie jetzt hingerichtet werden, ist glaube ich egal.
Also, also die liberalen Muslime, die es in Deutschland gibt, in Einzelfällen, weil es irgendwie keine wirklich großen Dachverband dazu gibt, sind alle sehr kritisch gegenüber dieser Islamkonferenz und den Errungenschaften, die aus den Dachverbänden kommen, weil erstens vertreten die Dachverbände eben nicht den Großteil der Muslime, sondern eher einen kleineren Teil, aber sind eben doch sehr mächtig durch diese Nähe zur Regierung. Und ich habe noch eine kleine Frage, nur kurz zu beantworten. In Iran, ich habe darüber mal einen Film gesehen, ist es möglich, dass man Ehe auf Zeit schließt? Ja. Also ich habe ja noch nie sowas Absurdes gesehen. Also man kann, das wurde wirklich in dem Film auch gezeigt, eine Stunde, einen Tag, einen Monat oder länger eine Ehe schließen vor einem Imam. Mhm. Und wenn man das nicht tut, und das geht im Grunde genommen um sexuellen Kontakt, ja, wenn man das nicht tut, dann ist man des Todes.
Das ist Sina. Das ist Sina, ja.
Ja.
Sina ist Unzucht. Und so, da steht der Tod drauf, ja, also,
ja, aber eine Stunde, hallo?
Ja, ja, klar, also, es ist so eine Mutter, die Genussehe, haben wir auch gesagt. Die ist im sunnitischen Islam verboten.
Okay.
Den Schiiten ist zwar erlaubt, aber, also, mir hat, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ich habe es auch nicht aus eigener Erfahrung erlebt, aber, und habe auch nicht vor, das zu machen, aber es gibt Bordelle im Iran, wo dann vorne
Imam
sitzt, dann macht dann Ehevertrag.
Ja, na klar.
Aber es ist nicht der Normalfall wäre eher, glaube ich, man schickt jemanden in eine andere Provinz oder sowas und dann kriegst du einen Begleiter und der, damit es da keine Gefahr gibt für Sina, macht man eine Ehe auf Zeit.
In dem Film ging es darum, dass es Männer gibt, die eben nicht die Kosten für eine Erschließung aufbringen können und deshalb auf diesem Wege sozusagen einen Ersatz finden. Ja.
Aber es ist nicht.
Aber das ist wirklich nur bei den
Schiiten. Nur Schiiten, ja. Also im sunnitischen Islam.
Ja, okay. Also das war nur eine kleine Randbemerkung, weil ich das wirklich witzig finde. Und was auch ein bisschen auffällt, ist, dass in vielen arabischen Ländern wenig bis gar kein Fortschritt entwickelt wird selbst. Also ich denke mal, es kommt immer was über die Bildung hinzu. Aber können Sie das mit dem Koran erklären?
Ich meine, das hat ja Sarrazin so ein bisschen versucht in seinem Buch zu machen. Der hat sich mal angeguckt, was gibt's für islamische Länder, das sind so um die 50 rum. Und da gibt's ja einige, die haben sehr viel Öl, sind deshalb reich, aber die produzieren ja nicht irgendwie was aus ihrem Kopf entstanden ist. Wenn wir uns so umgucken, was so um uns rum ist, da ist sehr, sehr viel aus China, da ist mittlerweile auch viel aus Indien, Software und so weiter, da ist praktisch nichts aus islamischen Ländern, was dort produziert wurde. Das muss einen Grund haben. Und er hat überlegt, ja, wo ist da der islamische Anteil? Und diese Diskussion wurde ja völlig abgeblockt. Ich meine, das Buch konnte man kaufen um 9 Uhr morgens und 1 Uhr nachmittags war im Internet eine Rezension. Deutschland braucht das Buch so viel wie Ebola und also das ist keine Diskussion. Aber es ist eine Diskussion, die wird sich mal lohnen. Und auch wenn wir eben gesagt haben, liberale Muslime, wir haben uns ja, Nomen est omen, so ein bisschen den Namen Inala, also es gibt für Aufklärung kein richtiges Wort. Es gibt Tanwir, auch, also beides kommt von einem Wort für Nur, kennen wir, also das Wort für Licht, also Erleuchtung, Tanwir. Inara ist auch ein Frauenname, das klingt viel schöner, haben wir Inara genommen. Also ein Wissenschaftler sollte immer versuchen, die Wahrheit zu finden. Also was ist die historische Wahrheit der Entwicklung, der Entstehung des Islam in den ersten Jahrhunderten und des Koran? Und nicht irgendwie gegen jemand zu sein, für jemand zu sein. Aber so ein bisschen bei der Namensform so war ja doch der Hintergedanke, in dem Moment, als man angefangen hat, die heiligen Schriften in Europa mal unter die Lupe zu nehmen, historisch kritisch zu erforschen, hat das dazu geführt, dass man eine Auswahl treffen konnte. Also diese Regel da, die ist zeitgebunden, die kann man weglassen. Also der Monotheismus, der bleibt vielleicht, aber viele von den Regeln, die sind zeitgebunden. Und die muss man heute im Kontext sehen, muss man historisch betrachten. Und das ist im Islam praktisch nicht der Fall, weil alles unverändert so übernommen werden muss. Der Idealstaat in Medina. Und wenn es mal eine Aufklärung gäbe, und man wird mal die ganze Geschichte historisch kritisch betrachten, und man könnte den Koran auch mal so betrachten, dann könnte man ja vielleicht auch mal eine Auswahl treffen, sagen, dass da ist er historisch irgendwie zu betrachten. Und das hat auch eine gewisse... Das haben auch Leute probiert. Es gab Al-Ikhwan al-Jumhuriyun, glaube ich, hießen sie, im Sudan. Die haben gesagt, mit den melanesischen Suren, die sind zeitgebunden und die mekanischen, das sind mehr die zeitlosen und haben dort das versucht dann so ein bisschen zu trennen. Ja, und die Anführer wurde hingerichtet. Ich glaube, 1985 war das. Mhm. Also man lässt das nicht zu, diese Aufklärung. Und die Aufklärung hat natürlich auch viel mit unserem Wissenschaftsbetrieb zu tun und auch mit der Wirtschaft. Und da ist das Problem, man fragt sich ja, wie kommen wissenschaftliche Erkenntnisse zustande? Also ich gehe eigentlich agnostisch ran an der Sache. Ich gehe zuerst mal, wenn ich induktiv vorgehe, suche ich Beweismaterialien, ich mache Untersuchungen, ich mache Tests, ich grabe was aus, oder bei der Medizin, ich mache Experimente. Und von diesen Ergebnissen ziehe ich dann in der Erkenntnis raus. Die Erkenntnis kann auch falsch sein. Ich kann auch Fehler gemacht haben. Dann wird es der wissenschaftlichen Gemeinde vorgestellt. Die untersuchen es, ist da vielleicht ein Fehler gemacht worden, methodischer Fehler, oder ist falsch interpretiert worden oder was auch immer. So geht Wissenschaft voran. Und das gibt's eigentlich nicht. Also Wissenschaft und Wissen, also im Sinne von auswendig gelerntem Wissen, heißt beides Ilm. Und es wird oft so von Muslimen gesagt, es gibt ja den berühmten Spruch, Utlib al-Ilm wa law fi sin, suche das Wissen, selbst wenn es in China ist, damit ist immer nur gemeint, religiöses ist, nicht Wissenschaft. Das ist ein Problem. Und das hat diese Denkweise hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe eine Geschäftsidee, kann technisch sein, kann auch einfach was sein, was man gut verkaufen kann, was drauf noch keiner gekommen ist, dann kann ich versuchen, Venture-Kapital, also wenn ich nicht selbst kein Geld habe, Venture-Kapital gibt es am Kapitalmarkt. Ich kann versuchen, zur Bank zu gehen und die Idee da denen vorzustellen, einen Businessplan zu entwerfen. Dann vielleicht kriege ich das Geld, dann werde ich versuchen, vielleicht irgendwo in eine Lokalität zu mieten, suche mir einen Mitarbeiter, überlege meine Marketingstrategie, muss ich zuerst mal überlegen, was ist die Zielgruppe und solche Sachen. Und dann überlege ich mir vielleicht, also wie die Marketingkanäle sind, gebe ich es an die großen Kaufhäuser oder was auch immer. Wenn jetzt jemand in einem islamischen Land sowas versucht, also erstes Problem, ist das Produkt überhaupt halal? Da muss man vielleicht schon noch einen Fatwa kriegen. Zweite, ich versuche da irgendwie Venture-Kapital oder ich versuche einen Kredit zu nehmen, gibt es Zinsverbot, habe ich schon mal ein großes Problem. Dann versuche ich eine Gesellschaft zu gründen, GmbH oder so, ja, es gibt keine juristischen Personen. Also wenn da einer von den Firmengründern stirbt, dann gilt sofort das Erbrecht, das ist sehr kompliziert. So, also kann ich da nicht eine juristische Person, wo dann einfach die Anteile weitergegeben werden, sondern ich habe da schon mal ein Problem. Das nächste ist, ich eine Lokalität, da muss ich Männer- und Frauenarbeitsplätze getrennt haben. Also bei der allem und jedem wirft man die Religion irgendwo einen Knüppel zwischen die Beine. Und wenn man sich mal anguckt, wie ist es mit Existenzgründung, mittelständische Unternehmen in islamischen Ländern, da ist es ganz, ganz schlecht bestellt. Also da ist eine Geschäftsidee, hat da kaum eine Chance.
Also das war wirklich erhellend. Vielen Dank. Sie haben als letzten Band diesen hier herausgegeben, Kalifat nach Plan, Frerismus und seine Netzwerke in Europa von Florence Bergeau-Blackler, die aus Paris. Und sie erklärt den Begriff Frerismus. Ich weiß nicht, ob sie den auch erfunden hat. Also der bedeutet, der geht auf eine Gründung der Muslimbrüder zurück, die in den 80er Jahren, denke ich.
Noch früher.
In den 40er
Jahren, Hassan al-Banna, ne?
Genau, da war er der Gründer der Muslimbrüder. Aber der Frerismus ist eine Entwicklung.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es gab...
Was genau verbirgt sich dahinter?
Es gibt so, wenn Sie gucken, also ich habe eben erwähnt, dieses Landverbot, dieser Koranband, der... thematisch geordnet ist. Der Übersetzer von diesem Koranband hat auch eines der wichtigsten Bücher der Muslimbrüder übersetzt. Auf Englisch hieß es Milestones, Meilensteine.
Okay.
So, also und dann kommt man sehr, was ist da passiert? Also das war ja ursprünglich nur in Ägypten und in diesen Ländern waren die zugange. Die haben eine etwas andere Vorstellung von den Rechtsschulen, also die waren praktisch ein Islam ohne Rechtsschulen. Das ist schon eine gewisse Innovation dabei. Also deshalb werden die auch nicht so positiv gesehen von Saudi-Arabien und diesen Monarchien. Also die waren immer dagegen. Hassan al-Banna ist hingerichtet worden von Gamal Abdel Nasser in Ägypten. Und einer der Verwandten von ihm, der ist sehr berühmt geworden in Europa, das war der Tariq Ramadan. In einer ganz anderen Sache sitzt er jetzt im Gefängnis. Da geht es um sexuelle Vergewaltigung, glaube ich.
Tariq Ramadan, ja. Der ist tatsächlich...
Und das ist in dem Sinne eine interessante Entwicklung, oder interessant auch beängstigende Entwicklung. Also das sind die Muslimbrüder, Ikhwan. Und sie hat jetzt also für die Ideologie oder für die Strategie, die dahinter ist, weil es ist wohl auch eine Organisation, aber die ist natürlich als zum Teil Geheimorganisation nicht so klar erkennbar, brauchte sie einen Namen. Und Ikhwanismus klingt komisch und Franzosen können ja, glaube ich, nicht so leicht sprechen. Da hat sie Frerisme draus gemacht. Und
Bruderschaft.
Ja.
Übersetzt.
Wir haben lange darüber diskutiert, wie soll man es auf Deutsch übersetzen. Ja, Bruderismus wurde auch vorgeschlagen. Also, weil die Dänen hatten das Buch auch rausgebracht, da hieß es Bruderism, glaube ich. aber das klingt irgendwie deutsch komisch. Und sie zeigt auf, wie die Moslembrüder vorgehen. Die sind ganz anders als die Salafisten. Die Salafisten sind ja erkennbar in der Kleidung und die versuchen wirklich sofort, also praktisch diesen Staat in Medina hier sichtbar wieder in einer Parallelgesellschaft aufzubauen. Die Anhänger des Frerismus in dem Sinne, wie Florence das benutzt, haben eine ganz andere Taktik. Die nehmen als Aushängeschilder Leute, die sehr gebildet sind. Also der Tariq Ramadan spricht da vorwiegend Englisch und Französisch ist seine Muttersprache. Der hat eine sehr sanfte Art zu reden, also nicht in so Rumgebrülle. Der versucht immer konziliant zu sein, der geht auf Argumente ein, ist höflich und gut gekleidet, ist Akademiker, hat an Universitäten in Amerika, Notre Dame hat er, glaube ich, unterrichtet, dort, wo Obama seinen ersten Ehrendoktor bekommen hat. Das ist so, man versucht in den normalen, heute würde man sagen, Diskurs reinzukommen. So, und wie kommt man in den heutigen Diskurs rein? Und das sieht man heute praktisch auch auf allen islamischen Homepages von den islamischen Organisationen in Deutschland. Man geht über die Schiene Anti-Rassismus, Kampf der Islamophobie, also diese Sachen, jetzt haben wir gesehen, so, da werden, man geht in die normalen Parteien rein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein bestimmter Mensch da Mitglied dieser Organisation ist, aber es ist so, dass der Einfluss ist, man versucht in die Diskussion reinzukommen, wenn du den Islam kritisierst, dann bist du Rassist, dann bist du Islamophob, dann bist du rechtsradikal.
Und das geht schon ein paar Jahre.
Und damit kann man natürlich jede Diskussion im Keim ersticken. Also wenn ich da irgendwas sage, ja, zur Polygamie oder sowas, dass die vielleicht hier, oder zur Stellung, zum Selbstbestimmungsrecht der Frau, das ist jetzt irgendwo Neokolonialismus, das ist neokolonial.
Ja, ja.
Weil das sind die Unterdrücker, die Welt wird eingeordnet unterteilt in die Unterdrücker, das sind dann mal die Europäer und die Unterdrückten. Und da kann man sich auch angucken, so alle Studiengänge, es gibt glaube ich 19 Studiengänge, postkoloniale Studien, meistens auf Englisch. Wer nichts zu sagen hat, sagt es auf Englisch, kann man den Spruch. Wenn man sich die Sachen mal anguckt, zuerst wird man ja mal erwarten, wenn jemand ein neues Fach gründet, dass man mal definiert, was ist überhaupt gemeint mit dem Fach. Ja, also was ist Kolonialismus? Das wird meistens nicht gemacht, da wird so ganz allgemein von Unterdrückern, Unterdrückten und von einer neuen Sichtweise, das klingt immer so die Brille, das wird alles durch eine Brille gesehen. Und die Brille ist, Unterdrücker, Unterdrückter ist immer der Europäer, der Weiße ist der Koloniale und der andere ist der Unterdrückte. Die erste Frage, die ich dann stellen würde, so jemand wäre, ja, wie ist denn mit Russland in der Zarenzeit? War das eine Kolonialmacht? Wir sagen ja. Und zweite Frage, wie ist man mit dem Osmanischen Reich? War das eine Kolonialmacht? Ja, und dann fangen sie an, schon ein bisschen zu zucken. Ne? Und dann sage ich ja so, ihr findet ja die Kreuzzüge auch ein Zeichen unterdrücken. Wie ist denn mit der Fatah, der Eroberung des Orients und Nordafrikas durch die Muslime? War das auch Kolonialismus? Nee, das nicht. Ja. Und dann ich habe die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter war ein Riesenverbrechen. Die Eroberung von Istanbul durch Fatih den Eroberer, war das ein Verbrechen? Ja, der hat ja, dann kommt ja Kultur und so weiter. Sag ja, warte mal, so, die Kreuzritter haben auch Burgen gebaut, wenn das euer Argument ist. Und erstaunlich ist, also wenn irgendjemand hier irgendwas mit Kreuzrittern sich als Thema nehmen würde für eine oder einen Kreuzritterspruch nehmen würde, das wird sofort angeklagt, aber wir haben in Deutschland 50 Fatih-Moscheen, die benannt sind nach dem Eroberer von Konstantinopel. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also auf der einen Seite wird Unterdrücker Unterdrückte, aber nur, wenn das Europäer sind und die Unterdrückten halt dann aufstehen können und dann eine bessere Möglichkeit haben, sich selbst als Opfer zu gerieren. Und ich würde auch sowieso keinen raten, diese Opferrolle zu wählen. Denn es ist im Leben ganz allgemein immer positiver, wenn man sich mal stark ist und man sich auch stark fühlt. Und man kann nicht gleichzeitig Opfer und stark sein.
Die Frage ist ja eigentlich, wie weit ist diese Bewegung inzwischen? Wie groß kann man sich das vorstellen? Gibt es da, sie hat ja wissenschaftlich geforscht, gibt es da schon Zahlen?
Also wenn Sie heute ein Forschungsprojekt machen wollen, wir erforschen mal, wie weit der Fourierismus weitergekommen ist.
Ja.
Oder wie weit die Diskussion über Islamophobie, die Diskussion über die Missstände im Islam verdrängt hat. Da werden sie nie Forschungsgelder bekommen. Wenn sie aber was machen über Islamophobie in Deutschland, dann kriegen sie eine volle...
Genau,
also großes Schluck aus der Pulle.
Soweit ich das gelesen habe, war es also in, das ist schon bis nach Europa eingedrungen und Forschungsgelder werden eben genau in dem Sinne vergeben. Also und das sind natürlich große Beträge. Also da können wir uns für die Zukunft vielleicht nicht unbedingt als die Starken fühlen. Müssen wir mal sehen, wie die westliche Welt darauf reagiert.
Da würde ich noch was dazu sagen. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, die sind ziemlich kompliziert, aber es geht um Millionenbeträge. Also man hat jetzt gehört, so in Amerika, gerade Harvard, man hat ja gesehen, die Juden ins Gas waren ein Slogan, der da gerufen wurde. Und das ist nicht umsonst gerade in Harvard so passiert. Weil gerade die großen Universitäten haben Riesenbeträge, also das sind zweistellige Millionenbeträge, haben die bekommen von islamischen Staaten. Allen voran Katar und auch Saudi-Arabien. Also ganze Professuren wurden damit bezahlt. Und auch eine Riesenmenge an Stipendien. So, und wenn Sie erwarten, dass von solchen Universitäten dann noch irgendwie kritische Erforschung der frühen Islamgeschichte irgendwie einen Platz haben sollte. Oder die Erforschung von islamischen Gesellschaften und wo da der Hase und Pfeffer liegt, da kriegen sie nichts, das ist ja völlig klar. Wenn sie dabei irgendwie, da werden sie eher was zu Islamophobie bekommen.
Was glauben Sie denn, was sich an den Islamwissenschaften ändern muss?
Gibt es die überhaupt noch?
Das müssen Sie mir sagen.
Also,
was machen die denn da?
Nein, also,
wenn die nicht kritisch hinterfragen.
Nein, also die erste Frage, wenn ich also ich habe es auch mal studiert, in Saarbrücken vor 40 Jahren. Man hat Arabisch gelernt, also man hat also damals traditionell für Islam, also ging es weniger um den Koran und um den frühen Islam. Es ging eigentlich mehr um den späteren Islam. Und da war es auch völlig klar, dann lernt man Arabisch, Türkisch, Persisch. Weil ein großer Teil der Literatur ist in den drei Sprachen. Also die ganze Sufi-Literatur ist Persisch, völlig klar, dass man das dann lernen muss. Arabisch natürlich dann vor allem die späteren, die ganzen Dichter und das ist alles auf, und die Historiker, alles das alles auf, und vor allem auch natürlich die Philosophen, die Aristoteles-Rezeption ging ja lange über die Araber. Da ist natürlich Arabisch ist ganz wichtig. Aber wenn man die Urtexte sich angucken will, dann müsste man eigentlich auch Hebräisch machen. Man müsste ja vergleichen mit der Bibel. Man müsste eigentlich auch Aramäisch machen, denn die Namensformen im Koran sind alle nicht Hebräisch, sondern Aramäisch. Und wer noch ein bisschen was gemacht hatte, das waren natürlich die Semitisten. Die mussten dann Hebräisch und Aramäisch machen. Aber die haben zum Beispiel kein Mittelpersisch gemacht. Weil Mittelpersisch müsste man wegen den Münzen eigentlich auch ein bisschen machen. Vielleicht noch ein paar andere Sprachen aus der Gegend. Vielleicht noch ein bisschen Geais vielleicht auch die Geschichte, die Religionsgeschichte des Vorderen Orients vorm Islam. Also man müsste eigentlich viel weiter ausgreifen. Das wurde halt nicht gemacht, weil man gesagt hat, also der Islam, der ist ja plötzlich so voll ins Licht der Geschichte getreten. Da ist ja vorher weiter gar nichts, da waren ja alles Götzendiener und da braucht man nicht mehr als Arabisch. Also Arabisch reicht da eigentlich auch, das braucht man gar nicht. Und deshalb wurde das auch immer mehr, muss man sehen, so natürlich welche Studenten kriege ich. Ich kriege vor allem Studierende aus Ländern, also die haben zu Hause vielleicht ein bisschen die eigene Sprache, die Sprache der Eltern gelernt und die wollen die religiösen Wurzeln kennenlernen. So, und die wollen jetzt nicht noch Hebräisch lernen, das ist klar, oder Aramäisch. So, und da muss dann halt der Stundenplan angepasst werden. Und den kann man natürlich auch nicht sagen jetzt, wie ist es denn, wie viele Autoren gab es denn im Koran? Oder gibt es da vielleicht mehrere Textquellen? Gab's da, kann man anhand der sprachlichen Gestalt erkennen, dass das nicht vom selben Autor gewesen sein kann? So eine Frage kann man gar nicht stellen. Also man müsste eigentlich ein ganz neues Fach da kriegen, ja. Und man sieht ja auch schon, dass in sehr vielen Fällen wurde es dann also was da gemacht wird, ist ja nicht mehr kritische Erforschung des islamischen Kulturkreises, sondern eigentlich mehr Ausbildung von Religionslehrern. Und einige sind ja ganz, die machen es ja ganz offen. Also es müsste wieder die bekenntnisgebundene, vorurteilsfreie Erforschung, vielleicht nicht nur des Islam, sondern Religionsgeschichte des Vorderen Orients. Vielleicht.
Meine Überlegung dazu ist, in Deutschland ist ja das Studium bis auf die Studiengebühren pro Jahr, Halbjahr, kostenfrei. Also insofern könnte ja die Universität selbst entscheiden, was sie denn unterrichtet. Aber wenn da der Wille fehlt, dann wird es natürlich schwierig für die
Zukunft. Also wenn hier, ich sag mal so, was ist zu erwarten, wenn die Universität sich entscheiden sollte, nicht eine Professur auszuschreiben für islamische Theologie, sondern für kritische Erforschung der frühen Islamgeschichte. Mhm. Dann ist morgen der Rassismusvorwurf, übermorgen Islamophobie und in 3 Tagen haben sie dann eine große Demonstration.
Das hatte ich ja in der Eingangsbemerkung gemacht. Ja. Genau das ist das Problem. Und jetzt komme ich aber doch auf die versprochene Anekdote. Sie sind ja, also das hat man jetzt schon herausgehört, in vielen verschiedenen Sprachen unterwegs. Und Sie sind auch Mitarbeiter der Forschergruppe zur Geschichte des frühen Islam.
Wir haben noch eine leichte Beziehung zu der katholischen Theologie. Das war also okay. Der Karl-Heinz Ohlich war Professor für Theologie und Religionsgeschichte. Also eigentlich die beiden Sachen. Und hat als Religionswissenschaftler sich damit im Islam beschäftigt. Ne? Ihm ist aufgefallen, dass halt für alle anderen Religionen gibt man Quellen an. Wann ist das erste Manuskript und so weiter? Mhm. Und beim Islam nie. Das wird so getan, man nimmt den Koran von 1923, man braucht, alles andere ist ja frühere Abweichung von dem. Und in Saarbrücken gab es auch in der Islamwissenschaft und da gab es also einen meiner alten verehrten Lehrer, da ist der Gertrud Puhin, habe ich eben schon erwähnt, der hat in Jemen gelebt und hat sich viel mit Koranmanuskripten beschäftigt. Seine Frau Elisabeth Puhin, mit der ich auch zusammen studiert habe, die auch.
Ach so, ist abgeschafft.
Die ist abgeschafft, die gibt es nicht mehr. Okay. Die ganze Orientalistik nicht mehr. Okay. Gibt auch die Indogermanistik nicht mehr, mein zweites Fach. Und mit der katholischen Theologie, da sind wir noch Arbeitsstelle, sind wir noch auf der Homepage und ist im Moment.
Da habe ich das gefunden.
Haben wir noch ein ganz klein bisschen, sind wir noch angedockt. Vielleicht können wir das noch etwas reaktivieren.
Aber gut.
Wir haben da keine Büros oder so.
Aber Sie haben ja als Person jetzt außerhalb dessen auch noch ein Engagement für, das muss ich jetzt echt vorlesen, extraterrestrische Sprachen.
Ja, das hat irgendjemand.
Moment, wir sind ja noch nicht dabei, warum ich lache. Also einmal geht es da ums Esperanto, aber es geht eben auch um Klingonisch. Mhm. Und das ist schon sehr exotisch. Das ist, denke ich mal, eher so eine Spielart.
Ja,
Sie organisieren auch den Kongress mit, der jährlich stattfindet.
Den
gibt es
nicht mehr.
Leider nicht.
Also, wir sind gegründet worden so 94 in Zweibrücken. Also das war die Hochschule in Zweibrücken. Und wir haben, da gab es noch so, waren ganz wenige Leute, es war so ein Großraumbüro. Und einer meiner Kollegen, mein guter alter Freund, Hubert Zitt, der ist eigentlich Elektroingenieur, der ist immer zu mir gekommen, hat gesagt, früher gab es so Weihnachtsvorlesungen an deutschen Universitäten. Da hat der Chemiker Gold gemacht oder der Mathematiker hat bewiesen, dass 1 gleich 0 ist und natürlich irgendwo so ein Fehler eingebaut. Und wir machen wieder sowas. Ja, was willst du da machen? Also wir machen dann Star Trek und dann zeigen wir, wie man über Lichtgeschwindigkeit kommt. Und du machst Klingonisch. Und da ist gerade so ein Buch rausgekommen über Klingonisch und er hat mir das dann geschenkt. Und da haben wir so einen Vortrag gemacht und der ist ganz gut angekommen, also eine Veranstaltung gemacht und da war noch ein Dritter im Bunde, der Manfred Strauß, der ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Und das haben wir dann so jedes Jahr weitergemacht, es wird immer größer, dann wird ein Livestream gemacht und nach 28 Jahren haben wir jetzt im Dezember aufgehört. Also es war eigentlich mehr so, eher Huberts Baby, aber ich war so der Patenonkel vielleicht, aber und da haben wir halt am Anfang mit 3 Monaten, dann wurde das immer mehr, die ganzen Studenten kamen als Helfer dazu und so nach irgendwie so nach 15 Jahren oder so, glaube ich, war es, habe ich plötzlich eine E-Mail bekommen und da hat einer gesagt, ich habe gehört, Sie haben noch was mit Klingonisch gemacht, so ich bin eigentlich Klingonischlehrer. Und da habe ich festgestellt, so das Ding muss ich kennen, ne? Haben dann eingeladen. Habe ich gemacht, das ist so, also in den späteren Jahren, der macht jedes Jahr in Saarbrücken, also eigentlich um die Ecke von uns, macht er ein klingonisches Seminar und da kommt auch der Erfinder des Klingonischen, Mark Okrent, der es für die Filme gemacht hat, der kommt da immer. Und da bin ich eingeladen worden und wir sind jetzt alle sehr gute Freunde.
Aber ist das jetzt eine richtige Sprache? Also
ja, das hat angefangen als so eine Spielerei, wir haben ein paar Sätze nur gemacht und da wird immer mehr gemacht und mittlerweile so der Levin Vitaya heißt er, der ist der Klingonischlehrer, kann man ihn finden, der hat den kleinen Prinz übersetzt, Alles in Wunderland und mehrere andere Sachen, Die haben eigene Originalwerke. Der kann es auch sprechen. Der hat für Discovery die ganzen Texte gemacht. Und
wohin soll das führen?
Ne, also der
ist einfach Spielerei.
Ich würde sagen, also ich kenne den Mark Ockrent jetzt auch sehr gut.
Ja.
Der ist richtiger Sprachwissenschaftler. Der hat über eine Indianersprache, Mutsun, hat er was geschrieben, in Doktorarbeit. Und es war, wir haben uns da, es war zwei Tage bei mir, wir waren also nur bei meinen Büchern und haben da die ganzen alten Doktorarbeiten in Berkeley gemacht und da durchgeguckt. Und man kann durch diese Beschäftigung sehr, sehr viel Allgemeines, sich sehr viele allgemeine Fragen über Kultur und Sprache stellen. Also das Faszinierende, gerade bei der Beschäftigung mit Science Fiction, ist, wenn man sich fragt, wie könnten denn andere Welten aussehen, dann muss man sich erst mal fragen, was gibt's denn alles auf diesem Planeten? Und dann sieht man die Bandbreite. Und dann sieht man sind da Grundkonstellationen. Und wenn man eine Sprache erfindet, wie müsste man die denn erfinden? Und, also ich kann es nicht sprechen, also wir lieben kann es sprechen. Und
Esperanto fällt ja in die gleiche Richtung.
Esperanto ist, es gibt viele Sprecher, also Esperanto kann ich einigermaßen. Wir haben also nächste Woche haben wir einen Kongress wieder in Homburg. Also das ist,
gut, aber meine Bitte wäre jetzt, dass Sie für Mena Watch sich auf Klingonisch verabschieden.
Ja.
Und ich danke Ihnen schon mal vorab, bevor Sie sich verabschieden, herzlich für dieses Gespräch, was wirklich sehr interessant war.
Gern geschehen. In Klingonisch ist es eigentlich, macht es viel mehr Spaß, Schimpfwörter zu sagen, weil die auch besser klingen, so Kupwatsch. aber als Verabschiedung sagt man das Wort für Erfolg. Und das ist das letzte Wort, das ich jetzt sagen will. Kavla!
Mena Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der Mena-Region.
Eine Produktion von Mena Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.